was zum Mitessen?
Moment, Entschuldigung. Was gibt es denn?
Blumenkohlsuppe.
Ja, okay, Schatz.
Warum treffen wir uns eigentlich bei Ihnen zu Hause?
Wir machen ja fast nur noch Homeoffice. Das ist super praktisch und modern und wir sparen dadurch so viel Zeit.
Sorry, ich muss mal kurz den Mixer anmachen.
Okay, wo waren wir?
Arbeiten Sie gar nicht mehr im Büro?
Wir überlegen gerade, ob wir es ganz aufgeben sollen, auch wegen der Kosten und so. Juni, geh mal runter vom Tisch.
Papa, kannst du jetzt mal leise sein? Ich möchte mit Juna telefonieren.
Ja, ich bin mir halt nicht so sicher, ob es ohne Büro funktionieren würde.
Da habe ich auch meine Zweifel. Oh nein, To Five, The Office and Beyond. Der Podcast über neues Arbeiten von Fora und Brand 1. Am Anfang war die Euphorie groß. Homeoffice funktioniert dank der digitalen Tools. Und die Leute arbeiten wirklich, statt unbeaufsichtigt rumzulümmeln. Nach und nach zeigten sich dann aber auch die Nachteile, ausgedrückt bei vielen durch ein ungutes Gefühl. Höchste Zeit, das Ganze mal wissenschaftlich zu belegen. Christian Montag hat es versucht. Er ist Psychologe, genauer gesagt Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm. Und er hat eine Studie, nämlich den Wohlfühlreport Homeoffice, wissenschaftlich begleitet. Daher habe ich mich mal im Fora-Haus am Domplatz in Hamburg in so eine schicke Telefonbox gesetzt und ihn angerufen. Hallo Ulm, hallo Herr Montag. Sie haben eine Studie begleitet, bei der herauskam, dass man im Homeoffice eher mehr arbeitet und gleichzeitig mehr Freizeit hat. Das ist merkwürdig, oder?
Ja, da auf den ersten Blick haben wir auch gesagt, wie kann das denn sein? Wir haben das ja dann auch als Paradoxon gekennzeichnet. Wenn man ein bisschen näher hinschaut, dann wird das Ganze durchaus plausibel. Denn ist richtig, dass einige der Studienteilnehmer sagten, ich habe jetzt hier eigentlich mehr Arbeit und irgendwie habe ich jetzt aber auch mehr Zeit für die Familie. Und das lässt sich sicherlich darauf zurückführen, dass auch einiges an Zeit gespart wird, wenn man im Homeoffice ist. Also denken wir mal an diese ganzen Themen zur Arbeit pendeln, hin und zurück, ist für viele eine zeitliche Belastung, die wegfällt. Dann diese ganzen Dinge, auch diese Wege, die man teilweise bei der Arbeit macht, ne? Also irgendwie durch das Gebäude hin und wieder rumspringen. Das heißt, vieles sparen wir dort ein und da scheint das dann tatsächlich auch zu kompensieren.
Mhm. Und gleichzeitig mehr Freizeit, das heißt, man kann zwischendurch auch mal einkaufen gehen oder einen Arzttermin wahrnehmen. Man hat also
vor allen Dingen natürlich zu Zeiten, die wirklich sparsam sind. Ne? Normalerweise, wenn man von Montag bis Freitags im Office ist, dann stellt man sich an der langen Schlange am Samstag an. Und das geht jetzt halt eben dann auch zu verträglicheren Zeiten, wodurch man auch Zeit spart.
Ja, man hat also im Homeoffice mehr Autonomie und auch mehr Freiheiten, aber damit muss man auch umgehen können.
Das ist nicht für jeden was, zumindest was den Umfang betrifft. Denn das bedeutet natürlich in der Voraussetzung auch, dass man sich selber gut strukturieren kann, dass man selber auch die Motivation immer aufbringt, eben bei vielen Ablenkungen, die ja zu Hause auch da sind und wo man dann immer so gezeigt bekommt, ach, das könnte ich jetzt auch machen, das würde vielleicht viel mehr Spaß machen als die Arbeit, dass man sich da entsprechend eben auch zusammenreißen kann.
Ja, konkret, was für Gefahren bestehen da? Sie haben von Entgrenzung gesprochen?
Ja, es gibt mehrere Themen, die, glaube ich, im Homeoffice durchaus ein Problem darstellen können. Das heißt einmal Entgrenzung, ich würde auch sagen erstmal Abgrenzung, also von der Familie. Also ich meine, selbst wenn man ein eigenes Büro hat und die Tür zu ist, dann ist doch auch nachvollziehbar, dass für viele aus dem Familienumfeld dann vielleicht so diese Haltung kommt, ach, ich könnte ja trotzdem mal, ich brauche mal gerade hier ganz kurz eine Hilfe und dann fliegt die Tür auf. Das heißt, dort dann entsprechend auch zu sagen, nee, ich bin jetzt hier bei der Arbeit und ich kann jetzt nicht gestört werden, das ist natürlich nicht ganz leicht und bedarf auch einiger Kommunikation.
Und dann gibt es ja Leute, die haben gar kein eigenes Arbeitszimmer, die haben Probleme mit Technik auch, denen fehlt der Austausch von den Kollegen zum Beispiel.
Das war eine Lesson learned bei uns tatsächlich auch in den Daten. Wir haben ja diese Erhebung, muss man sagen, zur Covid-Zeit gemacht oder uns vor allen Dingen mit der Covid-Zeit beschäftigt, so muss man sagen. Und was wir beobachtet haben, ist, dass Leute berichtet haben, dass sie eher dazu neigen, eben zu Hause auch dann gestresst zu sein durch die Situation, wenn sie eben kein eigenes Arbeitszimmer haben, häufig kleine Wohnungen haben, wo dann auch Kinder zum Beispiel noch dann rumspringen und man eben tatsächlich nicht dieses Arbeitsumfeld hat, was man benötigt, um eben in einen vertieften, konzentrierten Zustand zu kommen. Das heißt, es ist natürlich klar, wenn ich jetzt zu Hause sitze und mach meinen Job aus dem Schlafzimmer oder wir haben zum Spaß auch mal gefragt, gibt es Leute, die irgendwie von der Toilette aus arbeiten? Ne? Es gab nicht viele, aber ein paar haben das angegeben. Dann kann man sich, glaube ich, schon ganz gut vorstellen, dass es jetzt keine Arbeitsumgebung ist, die wirklich förderlich ist. Und Sie haben noch was anderes gerade angesprochen. Das war tatsächlich auch ein Faktor, den viele angesprochen haben, nämlich der fehlende Austausch auch mit den Kollegen und Kolleginnen. Und das ist sicherlich auch ein Plädoyer dafür, dass zumindest einige, man kann darüber streiten, wie viel, aber der Arbeitstage durchaus auch im guten alten Office beim Arbeitsplatz stattfindet. Denn alles, was so mit Flurpost zu tun hat, aber durchaus auch mit unserem Grundbedürfnis nach sozialen Bindungen und die Arbeit spielt da eine große Rolle, das kann natürlich nicht komplett kompensiert werden, indem ich mich jetzt zu Hause einigle und nur noch irgendwie von der Videokonferenz hänge.
Sie haben eben gesagt, es kommt so kein Workflow zustande und gerade diese Videokonferenzen, die haben wir sprunghaft zugenommen, auch immer noch, was dazu führt, dass so ein Tag immer irgendwie so zerstückelt ist und dass man am Ende so eine Videokonferenz, die bedeutet ja auch, dass man hinterher Arbeitsaufträge bekommen hat, die man dann ja auch erstmal erfüllen will. Das heißt, man hat so ein Gefühl, dass man eigentlich nie richtig fertig wird.
Ja, mit den Videokonferenzen, das ist Fluch und Segen. Ne? Also aus der Pandemie heraus betrachtet hat es natürlich erstmal geholfen, irgendwie auch den Laden aufrecht am Laufen zu halten. Dass diese Form der Kommunikation natürlich erstmal ermöglicht hat, auch der Arbeit weiter nachzugehen. Und ich würde auch sagen, jetzt nachpandemisch ist das nach wie vor ein gutes Tool, um miteinander zu kommunizieren, gerade wenn man auch vielleicht an internationale Kooperationen denkt. Allerdings ist, glaube ich, ein Trugschluss, alleine darauf zu bauen. Sie haben einen Grund genannt, nämlich die Fragmentierung des Arbeitsalltages. Gerade Videokonferenzen, die extrem eng getaktet sind. Ne? Und wir nennen das also diese Back-to-Back-Konferenzen. Irgendwie, ich gehe um 9 Uhr aus dem Call raus und 9.01 Uhr beginnt der direkte Next oder selbst vielleicht direkt zur selben Zeit. Dann gibt es natürlich erstmal keine erholsamen Phasen mehr dazwischen, denn diese Videokonferenzen kosten auch Körner. Und das Zweite ist, Sie haben es gesagt, üblicherweise ist es nicht so, dass man aus so einer Konferenz, aus einer AA-Konferenz rausgeht und nicht eine To-Do-Liste mitnimmt. Die muss ja irgendwann auch abgearbeitet werden. Dass man sich hier schon die Frage stellen muss, in welchem Umfang sollten denn dann Videokonferenzen tatsächlich stattfinden?
Die Folge davon haben wir in den USA vorhin gesehen, hohe Kündigungswellen gewesen. Jetzt haben wir relativ hohe Krankenstände, auch in Deutschland. Das wird im Moment so ein bisschen darauf zurückgeführt. Ist das einfach nur eine These oder ist das irgendwie belegt?
Zurückgeführt jetzt auf welchen Faktor, genau?
Auf den Faktor Homework und dass man sich vielleicht auch Gedanken macht, ob das, was man da tut, eigentlich noch das Richtige ist.
Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, das jetzt durch eine Ursache zu beschreiben, warum das so ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass uns, auch wenn das vielleicht nicht mehr alltäglich so auf dem Schirm ist, ja die Pandemie noch in den Knochen hängt, die extrem anstrengend war. Für viele Menschen hat das ja bedeutet, auch im Homeoffice sich komplett umzustrukturieren, dass die Arbeit erstmal weiterhin funktioniert. Das heißt, das war eine große Umstellung gefragt. Die Pandemie war auch aus vielen anderen Gründen, die wir kennen, natürlich extrem belastend für viele Menschen. Das heißt, es ist ganz schwer natürlich herauszuarbeiten, welche Faktoren tragen jetzt dazu bei, dass der Krankenstand jetzt sehr, sehr hoch ist. Ist das eine Erschöpfung über viele Jahre, die jetzt durch die Pandemie befördert worden ist, durch die Umstellung auf das Homeoffice für viele, auf das, was wir vielleicht jetzt New Work nennen, eben wo zunehmend mehr digital gearbeitet wird. Eins ist klar, im Kontext der Videokonferenzen gibt es mittlerweile diesen Begriff Zoom-Fatigue oder Videokonferenz-Fatigue, der international beforscht wird, mit dem man beschreibt, dass sie eben gerade durch diese Form der Kommunikation eben auch Ermüdungserscheinungen stattfinden, die wir in unseren Arbeiten zum Beispiel auch klar mit negativem Affekt in Zusammenhang bringen konnten, das heißt mit emotionaler Erschöpfung, was beispielsweise ja auch ein Symptom des Burnouts ist. Und auch wenn in unseren Arbeiten jetzt hier nicht eine Kausalität in die Variablen reingebracht werden kann, ist, glaube ich, schon klar, dass ein falscher Umgang mit diesen neuen Technologien auf Dauer eben natürlich ein Belastungsfaktor darstellt oder darstellen kann. Ne?
Diese Videomüdigkeit, das finde ich ganz interessant, dass man so diesen Effekt hat, als wenn man über Stunden in den Spiegel guckt und sich die ganze Zeit selber ansieht. Das war mir auch noch nicht so bewusst und damit kann man offensichtlich nicht umgehen oder ist ständig abgelenkt, konzentriert sich mehr darauf, wie man selber aussieht oder wie man wirkt, als dass man sich auf die Thematik konzentriert, die da gerade behandelt wird.
Ja, es gibt mehrere Theorien, die dafür genommen werden, um zu erklären, wie es zu dieser Videokonferenzmüdigkeit kommt. Eine Theorie ist eben das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, als Spiegelangst gekennzeichnet ist oder in Englischsprache als Mirror Anxiety. Und was man erstmal festhalten muss, diese Videokonferenzmüdigkeit und auch die Erklärungen, die ich heranziehe, die treffen natürlich nicht für alle gleich zu. Es gibt durchaus Menschen, die sagen, Videokonferenzmüdigkeit ist für mich kein großes Thema. Und für andere gibt es natürlich dieses Phänomen verstärkt. Das heißt, wir haben hier, wie wir in der Psychologie sagen, differenzielle Effekte, die wir uns genauer anschauen müssen. So, jetzt aber zurück zur Spiegelangst. Üblicherweise gibt es ja diese Voreinstellung bei manchen Produkten im Videokonferenzmüdigkeitsbereich, dass man sich unten selber sieht. Und das kann kognitive Ressourcen abziehen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt, zu monitoren, wie ich denn gerade aussehe, wie ich wirke. Und wir wissen, dass das im Durchschnitt eher für Frauen ein Thema ist, die sich dann eben von außen zum Beispiel evaluiert fühlen. Wir wissen aber auch, dass das zum Beispiel besonders aufgrund der Literatur besonders für Menschen im Durchschnitt eher ein größeres Thema ist, wenn sie neu in einem Unternehmen drin sind. Also die jetzt eben auch sich hier durch vielleicht die neue Zugehörigkeit zu einem Unternehmen besonders eben jetzt auf dem Präsentierteller fühlen und dann entsprechend sich hier selber monitoren.
Ja. Das mit den Frauen, das klingt immer so ein bisschen wie ein Klischee, ehrlich gesagt.
Ja, deswegen habe ich ja nochmal extra gesagt, ne, dass das im Durchschnitt natürlich ist. Es gibt natürlich für Männer, für die das auch eine Rolle ist. Allerdings muss man sagen, das hat man tatsächlich in mehreren Studien beobachtet. Also dass es diese Gender Differences gibt und ich finde auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass das hier Statistiken sind und dass natürlich Männer eben auch davon betroffen sein können. Aber es ist in der Literatur herausgearbeitet
worden. Okay. Das eine ist ja, dass ich mich ständig selber sehe, wenn ich diese Funktion nicht ausschalte. Das andere ist, dass mich gleichzeitig irgendwie 16, 20 Gesichter teilweise anstarren. Und wenn ich dann agiere, irgendwas erzähle, dann ja auch die Reaktion nicht wirklich erfassen kann. Sie sagen aber, unterbewusst versucht man das die ganze Zeit.
Ja, das sind weitere Klärungen dafür, warum es zur Videokonferenzmüdigkeit kommt. Ne? Wir haben eigentlich ja so einen Wohlfühlraum, muss man erstmal sagen. Ich habe das mal im Buch irgendwie mit dem Beispiel erklärt. Ich betrete einen Aufzug und wenn man Leute dort nicht kennt, dann lässt man sich eigentlich besonders viel Platz. Denn man geht zu einer anderen Seite des Aufzugs. Alle haben so einen Wohlfühlradius. Und jetzt sitze ich in so einer Videokonferenz und dann werde ich zum einen erstmal mit vielen Leuten konfrontiert, die mich zeitgleich anstarren. Und manche haben ihr Gesicht so nah an der Kamera, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Person springt mir gleich auf den Schoß. Da wird so unser natürlicher Raum, den wir eigentlich so als Freiheit um uns herum haben wollen, ein Stück weit verletzt. Und dann wird es natürlich eben, je mehr Leute sind, auch schwieriger, jetzt überall eben diese ganzen Mimiken, Gestiken, die auf mich einprasseln, wird es schwer, das alles zeitgleich eben zu verarbeiten. Zumal ich ja, das muss man auch sagen, hier nur einen Ausschnitt der Person sehe. Ist jetzt nicht so, wenn ich im Raum sitze mit Leuten in einer Konferenz, dass ich die ja viel ganzheitlicher verarbeiten kann, indem ich dann zum Beispiel von dem Vortragenden vorne sehe, wie gebeugt er geht oder wie gestreckt er geht oder wie die Person sich in Anführungsstrichen neben mir am Tisch lümmelt. Das heißt, das sind ja alles Hinweisreize, die wir auch in der nonverbalen Kommunikation nutzen, um eben zu verstehen, wie es einer Person gerade geht oder wie sie das Gesagte gerade tatsächlich meint.
Mhm. Eine erschreckende Folge davon ist, haben sie rausbekommen, dass gut ein Drittel der Leute Präparate nimmt. Und sie haben explizit auch nach Präparaten gefragt, die gar nicht verschreibungspflichtig sind. Also die würden nochmal dazukommen. Für mich war das erschreckend, als ich das gelesen habe.
Ja, ich meine, wenn man heutzutage mal in die Drogeriemärkte geht, dann sieht man ja durchaus, dass extrem viele Mittelchen angeboten werden, ne, um sogenanntes Wohlbefinden zu erhöhen. Und das ist ja so eine Form der Selbstmedikation, die hier stattfindet, indem man versucht, irgendwie in einem Zeitalter, wo es darum geht, ja irgendwie besonders gut auszusehen, indem man besonders leistungsstark ist, an sich selber zu arbeiten, zu optimieren. Und in der Pandemie, muss man sagen, waren viele natürlich auch nochmal zusätzlich belastet durch Einsamkeit und haben dann überlegt, okay, wie kann ich mir vielleicht besonders was Gutes tun, vielleicht auch durch die Belastung dann zusätzlich im Homeoffice. Und ja, wir haben das entsprechend dann bei uns in den Arbeiten herausgearbeitet, dass viele unterschiedliche Mittelchen da angewendet werden, um eben das Wohlbefinden zu erhöhen.
Mhm. Und dann geht es auch nicht nur um Mittelchen aus der Drogerie, sondern es geht auch um Alkohol zum Beispiel.
Ja, wir haben das jetzt nicht erfasst, ne, bei uns eine Studie, wie es da mit Alkohol aussah. Aber in der Pandemie gab es durchaus Daten, die gezeigt haben, dass zumindest für manche Gruppen der Alkoholkonsum angestiegen ist. Allerdings muss man auch hier mal sagen, ne, das sind differenzielle Effekte. Das heißt, das betrifft natürlich nicht immer jede Person, die jetzt vielleicht auch gerade zuhört und sagt, naja, bei mir war da was ganz anders. Ne? Das sind natürlich auch statistische Trends.
Na klar, denn wir haben auch etwa ein Drittel der Leute, die angegeben haben, dass sie sich gesünder ernähren auf einmal, dass sie mehr Sport treiben, vermutlich auch durch ein bisschen mehr Zeit, die sie zur Verfügung haben, also die da durchaus einen positiven Effekt mitnehmen.
Genau, und ich finde das auch interessant, ne? Also wie man nochmal sieht, die Menschen in Ausnahmesituationen, das war die Pandemie, ja sehr, sehr unterschiedliche auch Haltungen entwickeln, was für sich selber zu tun und zu verändern, im Positiven wie im Schlechten.
Mhm. Was sollten wir als Ergebnis aus diesen Studien für die jetzige Homeoffice-Situation mitnehmen? Wann sind Videos zum Beispiel sinnvoll? Wann sollten wir sie lassen? Wann sollten wir den direkten Austausch suchen?
Ich glaube, mehrere Dinge sind wichtig. Bevor ich auf die Videokonferenzen eingehe, ist für mich, glaube ich, eine Sache, die sehr, sehr klar ist. Es braucht einen gescheiten Arbeitsplatz zu Hause. Das klingt trivial, ist aber für viele natürlich wirklich ein Problem. Gerade wenn man an beengte Stadtwohnungen denkt mit Kindern, ist auch eine finanzielle Frage tatsächlich, dass jeder sich einen solchen Arbeitsplatz zu Hause einrichten kann. Aber das ist eine Grundvoraussetzung. Also wenn ich zu Hause eigentlich mich nicht ordentlich abschirmen kann, dann wird es stressig für alle Beteiligten. Das heißt, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, dass Homeoffice funktionieren kann, dass ich einen gescheiten Arbeitsplatz habe, der auch mal zwischendurch wirklich ruhiges Arbeiten ermöglicht. Mhm. Für den Umgang mit den Videokonferenzen ist, glaube ich, eins ganz wichtig, dass man versucht, diese Back-to-Back-Konferenzen zu vermeiden. Also aus der einen Konferenz rein, sofort in die nächste rein, sofort in die nächste rein. Das heißt, wir brauchen zwischendurch Pausen. Das haben wir auch bei uns in den Daten beobachtet, dass je länger die Pausen sind, desto besser. Ich persönlich habe für mich ein bisschen mitgenommen, dass ich versuche, nicht mehr als 2 Konferenzen pro Tag zu machen. Das mag natürlich auch vom Beruf abhängen, wie viel Videokonferenzen da vielleicht in Anführungsstrichen auch rein müssen. Aber wir besprachen das ja heute schon. Also das Problem ist, wenn ich in jeder Videokonferenz auch wieder was mit an Arbeit mitnehme, gilt es, die irgendwann abzuarbeiten. Wenn ich dann schon 3 oder 4 von diesen Sitzungen habe, dann wird das irgendwann schwierig. Weiterhin auch ein kurzes Wort, in der Kürze liegt die Würze. Wir sehen, dass gerade eher kürzere Videokonferenzen weniger belastend sind und möglicherweise hat auch die Anzahl an Personen, die an diesen Videokonferenzen teilnimmt, einen Einfluss auf die Videokonferenzmüdigkeit. Ich glaube, das wird nachvollziehbar, wenn man nochmal überlegt, was ist leichter, mit einer Person jetzt eine Videokonferenz zu machen und sich auf die einzulassen oder parallel, ich sag mal, 16 Leute zu sehen, 16 Kacheln, die einen anstarren. Letzteres bedarf natürlich auch nochmal eine deutlich größere kognitive Anstrengung, allen Personen da irgendwie zu folgen. Das heißt, hier muss man auch überlegen, wie groß sind die Teilnehmenden, Gruppe der Teilnehmenden an Videokonferenzen, um eben das Optimum rauszuholen. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt als Professor irgendwie eine Vorlesung halte, von einer Person zu vielen spreche, ist was anderes, als wenn wir eine Gruppenarbeit machen. Also da muss man auch so ein Stück weit überlegen, wofür werden eigentlich diese Videokonferenzen eingesetzt. Und viele Dinge lassen sich natürlich, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, auch vielleicht in einem Raum mit ein paar Leuten einfach effektiver bearbeiten. Aber es kommt auf die Tätigkeiten an und natürlich das Ziel, was eben mit diesen Videokonferenzen auch erreicht werden soll.
Ja. Und wenn man sich direkt trifft, das hat ja einen anderen Effekt noch, dass man vielleicht auch eine größere Bindung wieder zum Unternehmen bekommt und zur Identität des Ganzen und damit vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation erhält.
Also das Treffen Personen, das ist natürlich erstmal auch fundamental wichtig, um eben dieses Kollegiale der Arbeit auch zu erhalten. Es kann sich zu Hause, also im reinen Homeoffice, natürlich auch schnell irgendwie dieses Motto aus dem Augen, aus dem Sinn einstellen. Und man fragt sich so, was macht denn die andere Person jetzt? Also arbeitet die wirklich da? Und das sind natürlich Dinge, die irgendwie in der Vorpandemie tatsächlich aus Sicht eben mancher Führungsetagen es verhindert haben, dass Homeoffice stattfindet, weil man schlichtweg nicht das Vertrauen hatte, dass die Leute zu Hause arbeiten. Ich glaube, da hat die Pandemie jetzt gezeigt, dass die Leute sehr wohl zu Hause arbeiten und das auch können, wenn eben der Rahmen entsprechend auch gegeben wird. Trotzdem bin ich ein Fan von einer Mischung. Also das heißt, um Autonomie zu ermöglichen, den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, dass sie von zu Hause arbeiten können, aber hin und wieder eben auch den Kontakt eben in den Unternehmen mit den Kollegen, Kolleginnen zu suchen, scheint mir extrem wichtig zu sein, um A, manche Dinge tatsächlich auch schneller zu klären und B, das muss man auch sagen, um also gerade diesen sozialen Aspekt der Arbeit eben mit den Grundbedürfnissen, die wir als soziale Wesen auch haben, tatsächlich eben zu fördern und auch zu unser Grundbedürfnis nach den sozialen Interaktion mit den Kollegen, Kolleginnen eben auch zu befriedigen. Und das hat sich ja durchaus auch als Herausforderung eben in der Homeoffice-Studie bei uns herauskristallisiert, dass also gerade dieser Kontakt eben durch das Homeoffice durchaus auch erschwert werden kann.
Ja. Mögen Sie verraten, wie das bei Ihnen ist, das Verhältnis, wie häufig Sie pro Woche in der Uni sind und wie häufig Sie zu Hause sind? Oder ist das privat?
Ja, nein, ich spreche natürlich darüber. Das kommt tatsächlich bei mir sehr auf die Phase drauf an. Ne? Also wir sind jetzt zum Beispiel in meinem Beruf durchaus durch die Vorlesungszeiten und eben dann auch durch die vorlesungsfreie Zeit sehr unterschiedlich getaktet, sodass bei mir üblicherweise während des Semesters eben deutlich mehr Zeit dann an der Uni stattfindet, natürlich auch durch die Lehre, die stattfindet. Und dann muss ich sagen, ist meine Zeit im Semester, in der vorlesungsfreien Zeit häufig durch Forschung im Ausland gekennzeichnet. Das heißt, dadurch ergeben sich natürlich sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Aber für mich, ich finde es schon ganz gut, wenn der Austausch mit den Kollegen, Kolleginnen auch im Office häufig stattfindet. Aber Sie merken schon, das ist bei mir tatsächlich schwer zu quantifizieren. Es kommt sehr, sehr auf die Phase im Jahr drauf an, ja, über die wir sprechen.
Wahrscheinlich geht das aber jedem so, ne? Das ist individuell komplett verschieden, je nachdem, welche Bedürfnisse man da hat und welche Aufgaben man zu erfüllen hat.
Ja, wobei wir hatten ja bei uns in der Studie durchaus dann auch mal also erfasst, wie sieht das bei den meisten aus? Und da war es so gewesen, das waren natürlich Pandemiezeiten auch, die wir untersucht haben, dass so 2 bis 3 Tage Homeoffice für viele irgendwie durchaus als einen guten Umfang charakterisiert worden ist. Und das zeigt vielleicht an der Stelle, dass so von 5 Arbeitstagen vielleicht 2, 3 zu Hause für viele Menschen eben tatsächlich ein gutes Gleichgewicht darstellen. Ja,
wunderbar. Ich danke Ihnen für die Information.
Gerne.
Schon erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen auf die Situation im Homeoffice reagieren. Manche kommen gut damit zurecht, für andere ist es sehr belastend. Erst recht, wenn man die Umstände nicht beeinflussen kann. Kein eigener Raum, zu viel Trubel drumherum, das kann man nicht einfach abstellen. Die Zukunft der Arbeit sieht sicher anders aus. Darüber spreche ich in der nächsten Folge mit einem, der es wissen muss. Raphael Gilgen, Trendforscher in Sachen Arbeit und Arbeitsplatzgestaltung. Sendung. Das wird ein wilder Ritt, sage ich euch. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von der Brand 1 Medien AG, Redaktion Frank Dahlmann, in Kooperation mit dem Workspace-Anbieter Fora. Fora bietet hochwertige, flexible Workspaces für jeden Workstyle. Ob Zusammenarbeit im Team, fokussierte Einzelarbeit, Momente der Entspannung oder zum Networken. Mehr als nur ein Arbeitsplatz. Fora. Die Musik kommt von Ono und Captain Moustache. Grand Music, veröffentlicht bei Exploited Records. Danke, dass wir den Track verwenden dürfen, lieber Jan. Bis zum nächsten Mal.